einen recht guten Abend auch von meiner Seite und herzlich willkommen zu diesem vierten Abend in unserer Reihe der Hofacker Abendbibelschule Muslime verstehen, Jesus verständlich machen. Gerade vorhin, als das Thema angesagt wurde, habe ich festgestellt, dieses Thema kann man wahrscheinlich nicht verstehen, wie ich es gemeint habe. Das ist nämlich muslimisch gedacht. Und das ist überhaupt nicht wertend gemeint, wenn es heißt, gute Muslime und schlechte Muslime. Gute Nachricht für gute und schlechte Muslime, nämlich ein Muslim, der sich für einen schlechten Muslim hält, ist ein guter Muslim. Da ist keiner beleidigt. Oder, ja, man sagt, ja, ich bin ein schlechter Muslim. Ich weiß, dass ich nicht alles tue, was ich tun sollte. Ich müsste ja viel mehr machen und viel konsequenter meinen Glauben leben. Gute Muslime sind schlechte Muslime. Worum geht es heute Abend? Es geht darum, dass sowohl Muslime, die sich für gute Muslime halten, als auch Muslime, die sich für schlechte Muslime halten, einen Zugang zum Evangelium bekommen können. Dass es für beide eine Tür gibt, um die frohe und frohmachende Botschaft von Jesus Christus zu entdecken und für sich anzunehmen. Es geht heute Abend um eine islamische und eine christliche Perspektive. Und ich werde heute Abend mit der islamischen Perspektive beginnen. Also wenn es nicht arg christlich ist oder von der Bibel her argumentiert ist, dann liegt es daran, dass es die islamische Perspektive ist. Und dann nach der kurzen Pause, wo wir ein Zwischenspiel der Bläser hören werden, kommen wir dann auch zur christlichen Perspektive. Also das erste, islamisch. Wir kennen wahrscheinlich alle einen Satz aus dem Koran, der unheimlich viel zitiert wird. In der Presse, in Talkshows, in Büchern über den Islam. Das ist dieser berühmte Vers oder die berühmte Ayah. Es gibt keinen Zwang in der Religion. Es gibt keinen Zwang in der Religion. Und das wird so ausgelegt, dass niemand dazu gezwungen werden kann, Muslim zu sein. Ich möchte ein paar Gedanken vorausschicken, bevor ich dann diese Sicht der Dinge zurechtzurücken versuche. Erstens heißt Islam Unterwerfung. Wahrscheinlich haben Sie das auch schon gehört. Aber was heißt Unterwerfung? Auch das muss interpretiert werden. Man muss wissen, was man damit meint. Heißt Unterwerfung, dass ich alles ganz genau so erfülle, wie es im Koran, wie es in der Sunna und wie es in den Hadithen heißt, dass ich praktisch ein vollkommener Moslem bin, dass ich die 5 Gebetszeiten am Tag mit allen 42 Prostrationen, diesem sich verneigen zum Boden, dass ich diese ohne Lücke mache und wenn ich einmal krank bin oder auf Reisen bin und nicht in der Lage bin, diese Gebetszeit zu halten, dass ich die dann nachträglich halte, so wie es das islamische Recht vorsieht. Heißt es, dass ich das Fastengebot lückenlos erfülle, von dem Tag an, wo ich als religiös mündig erachtet werde im Islam und auch da, wenn ich einmal nicht in der Lage bin zu fasten, dass ich die Fastentage nachträglich dann nachhole, so wie es im Islam auch vorgesehen ist. Ich hatte gestern Abend, glaube ich, erzählt von meinem Freund Ghulam, der aus Versehen eine Briefmarke von mir geleckt hat, um es aufzukleben. Und dann gesagt, ach Mist, jetzt habe ich das Fasten gebrochen. Jetzt zählt mein Fasten für diesen Tag nicht mehr. Jetzt kann ich auch essen. Weil es bringt nichts. Der Tag hat jetzt bis jetzt nichts gebracht und es war ja abends um 5. Er war so knapp davor, den Fastentag eingehalten zu haben. Ich habe ihn bedauert. Ich sage auch noch, meinetwegen, meine Schuld, hast mir geholfen. Dann hat er gesagt, ist kein Problem. Ich muss halt einen Tag hinten dranhängen, nach den großen Festlichkeiten. Aber dann hat man so viel gegessen und so, da ist einem auch nicht mehr danach. Also ist es das, was einen, was die Unterwerfung ausmacht, oder dass man konsequent die Zakat, die Almosen den Bedürftigen gibt, 2,5% vom Einkommen sieht der Islam vor für einen gläubigen Muslim, dass er Bedürftige, allerdings nur bedürftige Muslime, man darf eigentlich, also Zakat darf man auf gar keinen Fall einem Nicht-Muslim geben. Wenn man darüber hinaus noch einem Nicht-Muslim etwas Gutes tun will, dann ist es zwar nicht strafbar, aber es ist nicht wohl angesehen, denn es hilft den Widersachern des Islam, so in den Fatwas der Rechtgelehrten zu der Thematik. Also heißt das Unterwerfung? Heißt Unterwerfung, dass ich die vierte Säule des Islam erfülle und meinen ganzen Berufsleben lang spare, spare, spare auf die große Pilgerreise, auf den Hadsch, damit ich diese Pflicht für jeden, der sich's leisten kann, erfülle? Die Anteile der Muslime, die versuchen, die überhaupt versuchen, die Pflichten des Islam zu erfüllen, sind kaum größer als die Zahl der regelmäßigen Gottesdienstbesucher unter den Christen in Deutschland. Vor ein paar Jahren waren das in Württemberg 4, irgendwas Prozent, jetzt sind es 2, irgendwas Prozent. Und in der islamischen Welt ist das ähnlich, von Land zu Land unterschiedlich. Ländliche Gebiete und städtische Gebiete auch unterschiedlich. Aber es ist eine kleine Minderheit der Muslime, die Unterwerfung so verstehen, dass es heißt, ich muss das alles tun. Und da kommen wir dem auf den Sprung, was es heißt, es ist kein Zwang in der Religion. Eigentlich heißt es fi al-din auf Arabisch und das heißt in Bezug auf das religiöse Recht. Also es ist nicht das, was ich für richtig halte oder was in meinem Herzen glaube, sondern din ist im Islam das, was als religiöses Gebäude an Vorschriften und Verboten alles da ist, das ist der Rechtsraum des Glaubens. Und wenn im Koran steht, es gibt keinen Zwang in diesem Bereich, dann heißt es, du kannst keinen Moslem dazu zwingen, alle Vorschriften einzuhalten. Und das ist die wahre Bedeutung dieses Verses. Und deswegen verstehen die meisten Muslime Unterwerfung im Sinne der Erfüllung der ersten Säule des Islams, nämlich die Shahada, das Glaubensbekenntnis. Es gibt nur einen Gott, Allah, und Mohammed ist sein Prophet. Und wer das ausgesprochen hat und diesem Glaubensbekenntnis folgt in seinen Denkmustern, in seiner religiösen Einstellung, der hat sich Allah unterworfen. Das heißt, es gibt eine Riesendiskrepanz zwischen dem, was ein Moslem weiß und denkt und für richtig hält, wie bei uns Christen auch, und dem, was er tut. Und der Moslem versteht sich als dem alleinigen wahren Gott ergebener Mensch. Das ist eine Einstellungssache. Er hat die Herrschaft Allahs über ihn, über sein Leben und über die Welt anerkannt. Und der Name Muslim heißt nichts anderes als einer, der sich Gott unterworfen hat. Es gibt keinen Zwang in der Religion, ist ursprünglich so verstanden worden, dass die Orthopraxis einem Muslim nicht abverlangt werden kann. Und die fünf Säulen des Islam, die sollten natürlich eingehalten werden, aber du kannst keinen dazu zwingen, das zu tun. Im Islam gibt es bekanntlich zwei große Feste, so wie im Christentum auch. Wir haben Weihnachten und Ostern. Und im Islam gibt es zwei Eid-Feste. Und bei diesen Eid-Festen, vor allen Dingen beim Bakr-Eid oder Opfer-Eid, das ist wie bei uns Weihnachten, da ist jede islamische Familie irgendwie davon tangiert. So wie bei uns kaum eine Familie Weihnachten einfach verstreichen lässt, auch wenn sie nicht gläubig ist, so ist es auch in der islamischen Welt, dass die Eid-Feste, vor allen Dingen das Opfer-Eid, von allen begangen wird in irgendeiner Art und Weise. Und deswegen gibt es in manchen islamischen Ländern, ich weiß es nicht gewiss von allen islamischen Ländern, aber in vielen islamischen Ländern gibt es solche Festplätze, so Maidan heißen die oft, oder Eidgah. Maidan kennen wir alle von Kiew her, das kommt von den Tataren, von den Muslimen, die nach Russland und Ukraine und auch noch weiter nach Europa eingefallen sind. Und das ist ein riesengroßer Platz. Auch der Tahrirplatz heißt Maidan at-Tahrir im Arabischen. Also das ist ein großer Platz, ein Sammelplatz. Eigentlich heißt es Feld. In Afghanistan sagt man Maidan den grünen Platz fürs Fußballfeld, also weil dort alles sonst braun ist, aber dort, wo bewässert ist, ein grüner Platz, ist der Maidan. In diesen Ländern gibt es solche Riesenplätze für 20, 30, 40.000 Menschen, vor allen Dingen im Subkontinent. Menschen, die kommen, um das Opferfest zu feiern, und die Moscheen würden sie gar nicht aufnehmen. Alle Moscheen sind auch voll an diesen Festen. Aber weil so wenige Leute regelmäßig die Moschee besuchen, braucht man solche große Plätze, Maidans, um die Leute aufzufangen. Das nur zu unserem Verständnis. Es gibt in der islamischen Welt auch viele Muslime, die sich ja nicht als konsequente Muslime sehen. Und nun sagen sie aber nicht von sich, sie seien liberal. Ja, das ist ein westlicher Begriff. Einer sagt, ja, ich bin in meinen Anschauungen etwas liberaler, und, ja, ich halte es nicht so eng damit. Das ist nicht die islamische Sicht. Es gibt freilich in Deutschland inzwischen liberale Muslime, zum Beispiel Necla Kelek, die Soziologin, mit türkischen Wurzeln, die in Deutschland aufgewachsen ist und eine scharfe Kritikerin des konservativen Islam geworden ist, oder der aus dem Libanon stammende Münsteraner Professor Mohnad Khorshide, der auch ganz kritisch das Leben Mohammeds und den Koran erforschen möchte. Sie verstehen sich nach europäischem Vorbild als liberal. Aber die große Zahl der Muslime, die inkonsequent oder aus ihrer Sicht nicht streng den Islam befolgen, die sagen einfach, ich bin ein schlechter Muslim. Ich bin ein Muslim, aber ich bin ein schlechter Muslim. Weil ich inkonsequent bin in der Art und Weise, wie ich meinen Islam lebe. Das unsägliche, allgegenwärtige Gerede von der Deutungshoheit in Islamfragen, das heute in aller Munde ist, ist hochgradig unwissenschaftlich. Bei uns gibt es viele Islamwissenschaftler, die sagen, ja, man kann nicht sagen, was der Islam ist. Jeder hat seinen eigenen Islam und jeder muss das halt selber deuten und erklären. So sieht das die islamische Welt nicht. Sondern trotz aller Inkonsequenz in Glaubensfragen oder im Leben als Gläubige weiß der Muslim je nach Rechtsschule, zu der er gehört, von seiner Moscheegemeinde her oder von seiner Ethnie her, ob er jetzt Sunnit oder Schiit ist, der weiß, wie er zu leben hat, aber tut es nicht. Und der versteht sich als schlechten Muslim, und weil er sich als schlechten Muslim anerkennt, gibt er zu erkennen, eigentlich bin ich ein guter Muslim, denn ich weiß, was richtig ist, auch wenn ich es nicht tue. Die Frage Luthers, wie kriege ich einen gnädigen Gott, ist im Grunde deswegen auch die Frage eines jeden Muslim. Luther hatte ja keine Glaubensgewissheit in seinen Jahren als Mönch. Auch in den ersten Jahren als Theologieprofessor hatte keine Glaubensgewissheit. Er hat geglaubt, aber hat nicht gewusst, reicht das auch? Kriege ich einen gnädigen Gott? Reicht es, dass ich mich geißele, dass ich nicht auf der Holzpritsche in meiner Mönchszelle liege zum Schlafen, sondern mich auf den kalten, nassen Steinboden lege, als Zeichen meiner Bußfertigkeit und meiner Reue für meine Sünden? Reicht das, wenn ich das tue? Das ist im Grunde die Frage eines jeden Muslim. Wie kriege ich als Muslim einen gnädigen Gott? Reicht es, dass ich mich als Muslim verstehe und mich zu Gott bekenne, zu Allah, mich ihm unterwerfe, einfach in meinem Sein? Oder muss ich Gebet, Almosen, Fasten, Hadsch, muss ich all diese Dinge noch dazu erfüllen? Und deswegen bleibt immer ein Fragezeichen, werde ich am Ende am Schopf gepackt werden und in den Himmel gezogen oder am Schopf gepackt und in die Hölle geworfen werden? Natürlich hoffen die Muslime alle, weil es heißt, Gott ist ja gnädig, da hoffen alle, dass er auch ihnen gnädig sein wird, aber wissen kann das keiner. Und diese Unsicherheit der Muslime hat zweierlei Folgen. Die einen Muslime neigen wegen dieser Unsicherheit in der Heilsfrage dazu, dass sie in ihrem Glaubensleben überhaupt gelähmt werden. Die sagen, also es wird ja wohl nie reichen, also brauche ich auch gar nicht erst richtig versuchen. Die anderen werden durch diese Unsicherheit dazu angeleitet, fanatisch zu werden in ihrem Muslimsein. Und das sind die Extremen, die sich so kleiden wie den Propheten, die gleiche Barttracht wie die Mohammed tragen, die nicht nur sich 42 Mal am Tag auf den Boden, zur Boden neigen und den Fußboden mit der Stirn berühren, sondern drücken sie ganz fest gegen den Boden, sodass sie ein permanentes Blaumal haben. Auf der Stirn werden Sie sicher auch im Fernsehen gesehen haben, bei Interviews mit geistlichen Führern aus der islamischen Welt. Sie tragen das als Ehrenzeichen. So fromm bin ich, dass ich ein permanentes Blaumal habe auf der Stirn, weil ich nicht nur mich verneige, sondern so richtig mich demütige vor dem allmächtigen Gott, vor Allah. Ich habe in meiner Zeit in Pakistan einen sehr interessanten Freund gewonnen. Er heißt Rahmatullah Khan. Sein Name heißt Erbarmen Gottes. So heißt sein Name, Rahmatullah. Und er war ein ganz, ganz fanatischer Moslem. Der hat gesagt, also ich werde das auf jeden Fall richtig machen. Das war ein kleiner Saulus, ja, der nachher Paulus geworden ist. Das war ein kleiner Saulus, ein schmächtiger Mann, blitzgescheit, Patan, Sohn einer Familie, die ja, zu den Großgrundbesitzern gehörten. Sein Vater besaß 5 Dörfern mit über 1000 Leibeigenen in den Dörfern, hat eine Zuckerfabrik gehabt, das ihm gehörte, die, also sehr wohlhabende Familie, einflussreich. Und dieser Rahmatullah hat gesagt, also ich muss ein richtiger, ein guter Moslem werden. Ich gebe mich nicht zufrieden, ein schlechter Moslem zu sein und mich damit zu belohnen, das zu sagen, dass ich wenigstens das einsehe, dass ich ein schlechter Moslem bin. Nein, ich werde ein guter Moslem sein. Und das hat dann bedeutet, dass er islamische Theologie, eigentlich ist das Rechtswissenschaften, islamische Rechtswissenschaften, Theologie in dem Sinne, gibt es nicht im Sinne der Gotteslehre, weil die steht fest. Aber wie man das Gesetz interpretiert, und er war brillant, ist unter den Besten immer gewesen und ist dann auch geschickt worden nach Ägypten, nach Kairo, auf die Al-Azhar-Universität und hat dort promoviert in der Hadith-Wissenschaften, also die Wissenschaften über die Überlieferungen aus den ersten 3 Generationen der Muslime. Die Überlieferungen von Mohammed und seinen engsten Vertrauten und seiner Familie. Wie Mohammed die Dinge erklärt hat, die im Koran stehen, wie er gelebt hat, wie er sich gekleidet hat, wie er sich gegeben hat, was er für Etikette hatte, wie er mit seinen unterschiedlichen Frauen fair umgegangen ist und so weiter und so fort. All das hat er studiert. Und er ist daran gescheitert. Er hat gesagt, das kannst du nicht erfüllen. Allein Sahih Muslim, einer der Hadith-Sammlungen, hat so 20.000 Überlieferungen. Al-Bukhari hat 30.000 Überlieferungen. Wer soll da durchblicken? Wer soll das kapieren? Und er ist gescheitert an seinem Anspruch, ein richtiger Moslem zu sein. Und er, in der Zeit, als er dieses Scheitern am Islam sich selber einräumen musste, ist er Jesus begegnet. Und hat die Gnade und das Erbarmen Gottes in Jesus Christus für sich entdeckt. Und er ist ein neuer Mensch geworden. Ein fanatischer Muslim wurde ein begeisterter und furchtloser Christ und Zeuge Jesu. Wenn ich mit ihm unterwegs war in der Stadt, habe ich mich immer in Acht genommen. Weil der hat sich kein Blatt vor den Mund genommen. Wenn wenn er irgendeinen gelehrten Muslim gesehen hat, dann hat sie ihn immer dahin gezogen, um denen zu sagen, also das, was du lehrst, das ist alles Käse und Quatsch. Ja? Und das auf freier Straße hat er dann lauthals im Streit angefangen, weil er gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass ihr dem all dem Glauben schenkt. Da muss man manchmal in Deckung gehen. Gott hat seine Hand über ihn gehalten, aber nicht, dass es ohne Gefahr gewesen wäre. Es gab zahlreiche Attentate auf sein Leben. Sein eigener Vater hat ihn einmauern lassen. Das ist ein beliebter Brauch bei wohlhabenden Leuten im Subkontinent. Das haben auch die Hindus schon vorher gemacht. Prinzessinnen, die die Familienehre irgendwie in ein schlechtes Licht gebracht haben, einfach die Tür zu ihrem Gemach zugemauert und dann wurde es nie mehr aufgemacht. Ja? Einfach vergessen. Den Menschen dort sterben lassen und vergessen. Und alle anderen haben gewusst, da ist irgendwas, was ganz arg Schandhaftes. Da darf man gar nicht mehr dran denken. Seine Ehefrau, Rahmatullahs Ehefrau, für die der Ehrenkodex ihres Stammes, der Pathanen, noch über den Islam steht, konnte ihn befreien. Sie hat als Muslima natürlich gewusst, sie darf einem Apostaten nicht helfen. Aber der Ehrenkodex unter den Pathanen ist noch älter als der Islam. Und der Islam hat den Ehrenkodex niemals ganz beseitigen können. Und nach dem Ehrenkodex der Pathanen heißt es, deine erste Pflicht als Ehefrau gilt deinem Mann. Und deswegen hat sie ihn befreit. Sein Vater hat dann 5 Auftragskiller beauftragt, ihn zu erschießen. Er war staatlich geprüfter Religionslehrer, hat in einer öffentlichen Schule Islamiat, also Islamunterricht gegeben. Und da kann man sich vorstellen, wie der Unterricht ausgefallen ist. Und es hat geheißen, er kommt immer mit dem Bus in sein Dorf. Die Dörfer sind befestigt im Patanenland. Die sind auch immer irgendwie im Clinch miteinander. Gibt es immer wieder Schießereien. Und deswegen gibt es so 4-6 Meter hohe Mauern drumherum. Und er hat geheißen, er kommt immer mit dem Bus und die Auftragskiller, die sollten sich verstecken auf dem Weg von der Bushaltestelle zum Dorf und ihn umnieten. Der Vater und die Brüder sind auf die Mauern dieses Dorfes hinaufgestiegen, um Zeugen dessen zu sein, wie der Sohn und Bruder wegen seines Abfalls vom Glauben, wie sie es gesehen haben, umgebracht wird. Rahmatullah stieg aus dem Bus aus, lief auf das Dorf zu und keiner von den 5 hat einen Schuss abgegeben. Als Rahmatullah ins Dorf kam, da war sein Vater in Rage und er ging raus zu den Auftragskillern und hat gesagt, ich habe euch doch gutes Geld gegeben, warum habt ihr meinen Auftrag nicht ausgeführt? Wir haben dann gesagt, ja, was ist mit dir? Es ist niemand aus dem Bus ausgestiegen. Ihnen wurden die Augen gehalten. Aber dieser Rahmatullah Khan, als Hadith-Experte, wusste er, dass es keine Heilsgewissheit im Islam geben kann. Als Gelehrter des Islam wusste er, dass selbst Mohammed keine Heilsgewissheit hat und dass für das Heil Mohammeds von allen Gläubigen, durch alle Gläubigen, jeden Tag gebetet wird. Manche verstehen es nicht, wenn sie nicht Arabisch als ihre Muttersprache sprechen, sondern nur das Wunderlein. Aber das ist ein fester Bestandteil des Abschlusses vom freien Gebet im Islam für das Heil Mohammeds. Es gibt für verzweifelte Muslime aber doch Heilsgewissheit. Und zwar durch die christliche Perspektive. Und das wollen wir nach der Pause dann unter die Lupe nehmen. Wir hören jetzt die Bläserinnen und Bläser vom Derendinger Posaunenchor. Zweitens eine christliche Perspektive. Gute Nachricht für, in Anführungsstriche, gute und schlechte Muslime. Für schlechte Muslime, für diejenigen, die wissen, dass ihre eigene Gerechtigkeit nicht reicht, und für gute Muslime, diejenigen, die glauben, dass es vielleicht reichen könnte. Wir wissen als Christen, dass unsere Heilsgewissheit davon abhängt, dass der Geist Gottes uns bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Römer 8, 14. Der Geist bezeugt unserem Geiste, dass wir Gottes Kinder sind. Dieses Wissen darum, dass Gott mich angenommen hat, mich nicht verstößt, sondern als sein Kind annimmt und liebt, wie der verlorene Sohn, der zum Vater zurückkehrt, das ist das, was uns als Christen so in unserer Heilsgewissheit so trägt. Das ist aber nicht der erste Schritt im Erklären, wenn ich mit Muslimen zu tun habe und ihnen die Heilsgewissheit durch Jesus Christus nahebringen will, diese Rede vom Kind Gottes. Auch wenn die Balkis Sheikh, Konvertitin vom Islam in Pakistan in 60er Jahren, ihr Buch überschrieben hat, Allah mein Vater, und auf Englisch im Original heißt es, I dared to call him father, also ich wagte es, ihn Vater zu nennen, da kommt es eher raus, dass das eine Überwindung kostet, für einen Moslem Gott als Vater anzusehen. Aber sie hat es gewagt. Warum? Weil sie von der Liebe der Christen angerührt war. So ähnlich wie andere Muslime, die ich kenne, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, teilweise auch mit dem Preis, dass sie mit dem irdischen Leben bezahlt haben. Der junge Offizier in der pakistanischen Luftwaffe, ein Techniker, der die Düsenantriebe von den Düsenflugzeugen gewartet hat, der einen Betriebsunfall hatte und so ein Triebwerk ist auf ihn gefallen, ein paar Tonnen schwer, war querschnittsgelähmt. Seine Familie hat ihn verstoßen und gesagt, wenn Allah dich so bestraft, dann können wir mit dir nichts zu tun haben. Wenn du so schlecht dran bist in Allahs Augen, dann musst du das selber ausbaden. Haben ihn verstoßen, er ist in einer Slum, in einem Slum dann irgendwo runtergekommen, in irgendeinem Raum, ganz engen, dreckigen Verhältnissen. Und dort im Slum wohnten halt Christen. Diejenigen, die am untersten Rang des Leiders in der Gesellschaft in Pakistan sind. Das sind Christen und Hindus. Heute Abend wird für Hilfsaktion Mehrere Kirche geopfert. Hilfsaktion Mehrere Kirche macht sie stark für solche Christen, die verfolgt werden, wie in Pakistan. Und dieser Tarek hieß der, der landet in so einem Christenslum, weil seine Familie ihn nicht mehr versorgen wollte, nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte. Nach ein paar Tagen haben die Nachbarn angefangen zu reden. Da sieht man nicht, dass jemand rein oder raus geht. Und das ist halt, da wohnt man aufeinander, da ist überhaupt null Privatsphäre in so einem Slum. Kein Besuch. Wer bringt ihm denn zu essen? Wer leert seinen Nachttopf? Wäscht ihm jemand die Kleider? Und dann haben sie untereinander ausgemacht, ja, wir müssen mal nach dem gucken. Auch wenn es ein Moslem ist. Dann haben sie geguckt, es hat niemand nach ihm geguckt. Er lag in seinem Dreck, in seinem Elend, hatte nichts zu essen, nichts zu trinken. Dann haben die Frauen gesagt, ja, den muss man mal waschen, seine Kleider muss man waschen, ihn frisch anziehen, querschnittgelähmter junger Mann. Und er war so gerührt von der Liebe der Christen, dass er gesagt hat, solche Liebe möchte ich auch haben. Solche Liebe brauche ich. Er sagt, ich will Christ werden. Hat sich sagen lassen, was das heißt, ein Christ zu sein, hat sich taufen lassen und wurde von seiner Familie angezeigt, wegen Abfalls vom Islam. Kam ins Gefängnis, überlebte die ersten zwei Vergiftungsanschläge, beim dritten ist er gestorben. Er ist ein Kind Gottes geworden, wie Balkis Scheich. Aber der erste Weg zum Christsein ist nicht über das Begreifen, dass Gott mein Vater ist, sondern das Begreifen, dass Gott mich liebt. Und dass diese Liebe ein Menschenherz verändern kann. Manche Bibelstellen eignen sich darum besser als Einstieg für das Gespräch mit einem Muslim als die Stellen, die von der Gotteskindschaft reden. Da kann man mit dem Römerbrief anfangen etwa. Im ersten Kapitel, ab Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Soweit sagt der Muslim, hey, das hört sich gut an. Eine Kraft. Selig macht. Daran glauben. Es wird dann schwierig, wenn es heißt, die Juden zuerst. Und ebenso die Griechen. Aber lesen wir weiter, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Gerecht aus Glauben, nicht aus Werken. Aus Glauben wird der Mensch gerecht, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Das sind Worte, wo ein Muslim gleich mit Begeisterung aufnehmen kann. Ja, also die Götzendiener, die Bibel ist auch gegen die Götzendiener. Und Gott in seiner Allmacht und in seiner Herrlichkeit, wie er hier beschrieben wird, in seiner Unvergänglichkeit, der Schöpfer aller Dinge, der sagt, der Mensch wird aus Glauben gerecht. Im zweiten Kapitel heißt es dann gleich weiter, darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil recht ist über die, die solches tun. Denkst du aber, o Mensch, der du die richtest, die solches tun und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Pfarrer Ad hat heute am Anfang von der Frau erzählt, Johannes 8, die beim Ehebruch ertappt wird, wie er mit einem jungen Muslim die Stelle gelesen hatte. Und als es dann zu der Stelle kommt, wo Jesus sagt, wer ohne Schuld ist, der werfe die ersten Steine, und dann hat er die Hand draufgelegt und seinen Gesprächspartner gefragt, und was denkst du, wie geht's weiter? Ja, und dann haben sie weiter gelesen, und als es dann klar war, dass Jesus am Ende sagt, auch ich verdamme dich nicht, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr, da fragt er den jungen Muslim, glaubst du, dass das Leben dieser Frau sich geändert hat? Und er sagt, nö. Da sehen wir, dass eine Denkweise da ist, die muss vorbereitet werden für das Evangelium. Ich denke, dass diese Geschichten von Jesus ein wunderbarer Weg dorthin sind, und die sprechen den Menschen in seinen Grundgefühlen an. Das Problem bei Muslimen ist, dass so vieles irgendwie taub, vom Gefühl her taub geworden ist und nicht so sehr empfänglich zu sein scheint. Aber hier diese Worte, denkst du, o Mensch, der du die richtest, die solches tun und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst, das sind Dinge, wo man drüber reden kann und muss. Es wird fortgesetzt, oder verachtest du den Reichtum seiner Gnade, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Gottes Güte. Wir kennen ja das Gleichnis vom Wind und von der Sonne, wo der Wind eine Wette mit der Sonne abschließt und sagt, ich bin stärker als du und ich werde es dir zeigen. Und die Sonne dann sagt, ja, okay, da ist doch einer im Mantel. Mal sehen, wer ihn dazu bringt, seinen Mantel auszuziehen. Der Wind sagt, ja klar, und er pfeift und bläst und Sturm, Orkanböen. Und der Mensch zieht seinen Mantel immer noch enger um sich. Und der Wind schafft es nicht, dem Menschen den Mantel auszuziehen. Und dann sagt die Sonne, jetzt lass mich doch mal. Und er lässt seine Strahlen auf den Menschen fallen. Zuerst geht der Kragen auf, dann die ersten Knöpfe. Und irgendwann zieht er dann den Mantel auf und legt ihn über den Arm. Wissen Sie, mit Härte und mit Macht und mit Gegenwind schafft niemand es, den Muslim dazu zu bringen, dass er sich in seinem Denken ändert. Aber die wärmenden Strahlen der Liebe Gottes. Es ist Gottes Güte, nicht seine Strenge, die zur Buße leitet. Und wir sind als Menschen, die sich als Christen verstehen und als Kinder Gottes verstehen, sind wir allesamt und sonders Sünder, deren Schuld vergeben ist. Ich hatte in der Gemeinde immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich bei Geburtstagsbesuchen, bei älteren Herrschaften vorbeikomme und ja, man lernt die Leute dann mit den Jahren kennen, aber bei der ersten Begegnung heißt es meistens, wissen Sie, Herr Pfarrer, ich renne nicht jeden Sonntag in Kirche wie die Fromme, aber ich bin kein Deutsch schlechter wie die. Da habe ich immer nur eine Antwort gewusst auf die Frage gesagt. Zum ersten Mal, ich habe es noch nicht beobachtet, dass sie wirklich rennet. Das wäre schön, wenn die Leute so eilig hätten in die Kirche. Aber ja, ich verstehe, was Sie meinen. Aber wissen Sie, die, wo in die Kirche rennet, die rennet nicht, weil sie besser sind als Sie, sondern weil sie eingesehen haben, dass sie Sünder sind und weil sie Gottes Gnade brauchen. Weil die Güte Gottes sie zur Umkehr leitet, weil sie wie der verlorene Sohn in die offenen Arme des Vaters laufen möchten. Wie ein Kind, das zum lieben Vater kommt und sich freut, dass seine Schuld vergeben ist. Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zorns und der Offenbarung und des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Das versteht ein Muslim. Versteht er sehr gut. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben, Ungnade und Zorn, aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit, Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen, denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen, und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durchs Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun, werden gerecht sein. Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind die, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richten wird, wie es mein Evangelium bezeugt. Das versteht der Muslim. Damit lebt er in der Erwartung, dass die guten Taten belohnt und die schlechten Taten bestraft werden. Aber er hat nicht einen Richter, der bereits für ihn gesühnt hat. Jesus Christus als Richter. Und darum heißt es im 5. Kapitel des Johannes, Brief im 20. Vers folgende, dass wer an Jesus Christus glaubt, der kommt nicht ins Gericht, sondern ist bereits durch das Gericht hindurch. Warum? Weil der Richter bereits für ihn bezahlt hat. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von dem gerechten Richter in einem amerikanischen Gericht, der einen Mann in der Zeit der großen Weltwirtschaftskrise bestrafen musste dafür, dass er Mundraub begangen hatte. Hatte nichts zu essen, hat gestohlen, dass er was zu essen hat. Und der Richter musste ihn verurteilen. Hat ihn zu einer Geldstrafe von $1 verurteilt und hat gesagt, und jetzt verurteile ich jedem in diesem Raum zu einer Strafe von 50 Cent dafür, dass er in einem Land lebt, in dem ein Mensch Mundraub begehen muss, um zu leben. Da hat er seinen Hut rumgehen lassen, dass alle ihre Strafe bezahlen und dieser Gerichtete begnadigt wird. Er bekam das Geld, konnte seine Strafe bezahlen und konnte für sich sorgen. So richtet der Richter, der für uns sühnt, der selbst für uns eintritt. Und das muss der Muslim erfahren dürfen. Dass der Richter, der am jüngsten Tag die Waagschalen wiegen wird, dass er ein Auge haben wird, habe ich für dich bezahlt? Oder hast du mein Lösegeld, meine Sühne ausgeschlagen? Man könnte hier noch viel weiter gehen. Ich empfehle noch Römer 3, die Verse 19 bis 28 zu lesen und das nächtliche Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus in Johannes 3, Vers 1 folgende. Lesen Sie ruhig bis Vers 21, wo es darum geht, dass ein Mensch nur so in das Reich Gottes kommen kann, dass er von Neuem geboren wird, ein neues Leben bekommt und dass dieses Leben von Gott gegeben wird und durch den Geist bewirkt ist. Rahmatullah Khan hat das begreifen dürfen. Er hat die Botschaft hören dürfen in Ägypten, wo etwa ein Fünftel der Bevölkerung Christen sind. Und das hat sein Leben verändert, hat ihm ein neues Leben gegeben. Einer, der ein guter Moslem sein wollte und daran gescheitert ist, wie der Saulus, der zum Paulus geworden ist. Aber auch für sogenannte schlechte Muslime, die schon von vornherein wissen, dass es nicht reicht, auch für sie gilt diese Botschaft. Jesus hat für uns bezahlt. Lassen wir das gelten und setzen wir unser Vertrauen in ihn. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du das für uns bewirkt hast, dass du ans Kreuz gegangen bist, im Gehorsam dem Vater gegenüber, dass du dein Leben gegeben hast, damit wir das Leben haben können, dass du die Schuld der ganzen Welt auf deine Schultern genommen hast. Wir danken dir dafür. Hilf uns, dass wir den Muslimen, die unter uns wohnen und zu uns kommen, dass wir ihnen diese frohe und frohmachende Botschaft weitersagen können. Du hast bereits bezahlt. Und wenn wir glauben, so sind wir vergeben, sind gerecht in deinen Augen und haben das ewige Leben. Amen.